2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Donnerstag, der 1. August 2019, ja, heute ein paar Minuten nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am morgigen Abend. Ja, das erste Heimspiel der noch relativ jungen Saison und aus diesem Anlass habe ich mir heute Danny eingeladen, den ihr schon aus vielen früheren VDS-NDS-Millern-Ton-Folgen kennt. Moin Danny.
Servus.
Danny, du kennst das schon, wir beginnen immer mit der Vorstellungsrunde, erzähl uns auch mal, wer du bist, was du so machst und warum Fürth und nicht der erste FC Nürnberg.
Jo, also wie gesagt, wer die VDS und NDS öfters hört, der kennt mich wahrscheinlich schon. Ich habe ja auch in der letzten Saison noch mitgemacht. Ich bin Danny, ich bin 22, bin aus Fürth und studiere mittlerweile in Bochum. Und hatte früher einen Blog zur Spielvereinigung, den ich mittlerweile mit dem neuen Studium und so nicht mehr führe. Und ja, warum führt? Die kurze Antwort ist, ich habe Verstand. Und naja, die lange Antwort ist, ich habe halt einfach familiäre Bindung dazu. Mein Großvater ist 75 Jahre im Verein gewesen als Mitglied. Und mein Vater ist mittlerweile 30, 40 Jahre bestimmt Mitglied und hat früher in den Jugendmannschaften dort gespielt. Und schon als kleines Kind, also es gibt Babyfotos von mir, wo mein Vater als Musiker die alte Stadionhymne eingespielt hat und dann auf dem Rasen präsentiert hat und ich bin mit eingelaufen und ich hatte keine andere Wahl.
Ja, verstehe. Okay. Nun hast du ja gesagt, dass du in Bochum studierst. Wie machst du das denn? Also bist du oft bei Heimspielen dabei, eher bei Auswärtsspielen? Hast du noch eine Dauerkarte? Lohnt sich das?
Ich bin tatsächlich mittlerweile, oder zumindest letzte Saison bei mir auswärts als Heimspiel gewesen, was einfach daran lag, dass viele Spiele im Westen waren. Also ich war nicht in Köln, aber ich war bei allen anderen Spielen im Westen, in Paderborn, in Bochum, in Duisburg, in Bielefeld. Jetzt habe ich ja leider das Pech, dass die alle entweder auf- oder abgestiegen sind, außer der VfL und die Arminia. Und weiß ich noch nicht genau, wie das die nächste Saison wird. Mein Glück ist allerdings auf der anderen Seite, dass mit Union Berlin ein Auswärtsspiel wegfällt, das relativ schwer zu erreichen war. Und die meisten Auswärtsspiele sind ja eher so im Nordwesten, Südwesten. Mit Osnabrück kommt zum Beispiel ein ziemlich nahes Auswärtsspiel dazu. Karlsruhe, Stuttgart, Wien, Wiesbaden sind auch sehr leicht zu erreichen. Und von daher denke ich mal, dass ich auch dieses Jahr wieder mehr Auswärts- als Heimspiele machen werde. Ich versuche aber zu jedem Heimspiel, das ich erreichen kann, wirklich zu gehen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, weil von Bochum nach Fürth sind die Zugfahrkarten immer recht teuer. Aber zum Beispiel aktuell in der Saison habe ich auch beim ersten Heimspiel gegen Aue, weil es sind ja Semesterferien und gerade wenn ich frei habe, versuche ich die meisten Spiele mitzumachen.
Ja, eigentlich taktisch gelegen, sozusagen in den alten Bundesländern bist du ja genau in der Mitte eigentlich, so zwischen Süden und Norden, ja. Ne? Das ist eigentlich ganz gut, wenn man da nicht rüber muss im Osten oder so, dann passt das eigentlich ganz gut wahrscheinlich.
Ne? Richtig, gerade die drei Spiele, die zwei Spiele in Hamburg und Kiel, ein bisschen hinter Hamburg, sind auch sehr gut zu erreichen, weil ja ein IC quasi direkt fährt und alle Stunden dann dort relativ wenig Probleme hat.
Ja. Ich war früher auch öfter in Bochum bei Auswärtsspielen und fand das immer auch als Autofahrt immer noch angenehm, irgendwie dorthin zu kommen, so vom zeitlichen Aspekt her. Ne? Gut, ja, du hast gerade erzählt, du warst beim ersten Heimspiel der Saison, wo wir schon beim Thema wären. Ihr seid mit einer 0-2 Niederlage zu Hause gegen Aue gestartet. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das Schicksal wollte es so. Also, wir hatten ja gerade letzte Saison öfters Probleme damit. Unter unserem alten Trainer vor allem hatten wir immer einen sehr reaktionären Spielstil und haben uns auf die andere Mannschaft eingestellt. Und unter unserem neuen Trainer haben wir uns mehr so verschrieben, selber das Spiel zu gestalten und auch etwas offensiver zu spielen. Und das hat letztes Jahr schon ansatzweise recht gut geklappt. Und gegen Aue war es eigentlich ein richtig gutes Spiel. Wir haben irgendwie das Spiel die meiste Zeit über komplett dominiert. Am Anfang wollte Aue noch ein bisschen mitmachen und hat einfach ausnutzen können, dass wir noch ein bisschen unsortiert waren, weil wir hatten einen neuen Innenverteidiger und da waren halt noch kurze Abstimmungsprobleme. Aber das Tor ging dann aus einem individuellen Fehler raus, der dann die komplette Ordnung in der Abwehr zerstört hat. Und ab dem Zeitpunkt war Aue quasi nicht mehr aktiv. Die haben die Zeit von der Uhr genommen, wo es ging. Und ja, wir hatten im Endeffekt 24 Schüsse am Ende vom Spiel, Pfostentreffer, Lattentreffer. Wir waren zwei, dreimal allein vom Torwart, einmal allein vom leeren Tor und dann springt der Ball so hoch, dass der Julian Green mit seiner Direktabnahme den Ball nur übers Tor trifft, weil der Ball springt so hoch und der Julian Green ist recht klein. Und Also es wollte einfach nicht sein und dann in der 90. Minute ist halt so, gibt es einen Konter, schießen die es 2-0 und dann ist das Spiel halt tot. Ja, du machst dann relativ wenig.
Ich habe da auch so Parallelen gesehen halt zum Spiel von St. Pauli bei Bielefeld, ne? Also St. Pauli ja auch irgendwie so in allen Parametern, die man so ansetzen kann, irgendwie unterlegen und Aue ja genauso, ne? Also Aue gewinnt, aber ja, viel weniger Laufleistung, viel weniger Torschüsse, viel mehr ja, Fehlpässe, ne? Ganz wenig gespielte Pässe und so weiter und so fort. Ballbesitz, 38% Aue, ne? Also ja, ich meine, wir kennen ja Aue auch über die letzten Jahre und haben ja auch immer so unsere Probleme mit Aue. Es ist auch sehr, sehr unangenehm zu spielen und da erwartet man eigentlich auch schon gar nichts. Also für uns jetzt ein extra oder ein echter Angstgegner eigentlich in den letzten Jahren bei uns, ne? Also sehr unangenehm.
Absolut, und das war auch tatsächlich einfach teilweise nicht schön anzuschauen, wenn die Spieler von Aue bei manchen kleinen Berührungen irgendwie eine halbe Minute am Feld liegen. Und dann war eine Verletzung, das tat dem anscheinend relativ weh. Und der lag quasi im Aus und robbt sich dann wieder auf die Torlinie, damit das Spiel unterbrochen werden muss. Und das war wirklich ein angenehmes Spiel.
Das sind so die kleinen Spielchen von Aue, die man kennt. Also ich finde ja auch immer Mendel, der Torwart, macht halt wirklich. Also wenn man das mal genau auslegt, müsste der eigentlich pro Spiel 3 gelbe Karten bekommen für Zeitspiel eigentlich, ne?
Ja, das war auch dieses Spiel so. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit hat der die Torabschlüsse zelebriert und die neue Regel mit dem Abwehrspielern im 16er, die befördert das also noch, weil der holt die dann erst zu sich ran, dann wartet er 20 Sekunden und dann schickt er alle nach vorne und das dauert dann wieder und.
Okay, da wissen wir dann schon, was uns da erwartet. Ansonsten finde ich, Mendel ist ein super Torwart, der uns auch das Leben schon sehr oft schwer gemacht hat, aber das sind so Spielchen, die ich auch nicht so nachvollziehen kann, die ihn sehr unsympathisch machen, finde ich.
Ja, ich mag Aue auch ehrlich gesagt und ich finde das auch sehr sympathisch da und du musst wahrscheinlich auch so spielen, wenn du in der Lage von Aue bist und ich kann das auch nachvollziehen, aber als Fan auf der Tribüne vom gegnerischen Verein wirst du da einfach verrückt.
Ja. Da muss man auch mal gucken, wie man diese Regel irgendwie, das gibt ja dann oftmals noch so Anpassungen und wie man dann halt auch quasi vorher die Torhüter da dahingehend anspricht, auch wie das ausgelegt wird. Ne? Da kann sich immer noch was ändern. Ja. Gut, apropos ändern. Ich habe gesehen, ihr habt 10 Abgänge inklusive sehr vieler, die ausgeliehen waren und ihr habt neue Zugänge inklusive, ja, 2 neue Laien. Vielleicht reden wir erstmal über die Abgänge. Und um dann zu den Zugängen zu kommen. Also 10 Abgänge. Ich glaube, aus einer Laie wurde jetzt ein Festeinkauf ja auch, ne? Mit Hans Sapai.
Ja, es sind sogar 2 Laien.
Also ist das eigentlich Zufall, dass er auch Hans Sapai heißt? Ja, ist Zufall, ne?
Ich glaube es sogar schon. Also er heißt ja Hans Nuno Sapai.
Ja, Nuno, ne? Extra wahrscheinlich diesen Namen drangenommen, damit es da keine Verbesserung gibt. Ne?
Ich glaube, also der ist 98 geboren und ich bezweifle, dass man. Nee, Moment, ich habe es gerade nachgelesen. Der ist tatsächlich der Neffe von Hans Sapai, also von dem Hans Sapai.
Ah ja, okay. Dann steht das T für Nuno, verstehe.
Ja, genau.
Ja, alles klar. Gut, okay, dann ist da die Verbindung. Und wer ist der Zweite gewesen, der aus einer Laie jetzt zum festen Spieler bei euch wurde?
Paul Seguin.
Okay.
Der ist von Wolfsburg gekommen im Winter und den hatten wir mit Kaufoption geliehen als defensiven Mittelfeldspieler und der ist wirklich ein guter Mann. Und unglaublich beißsicher auch zum Teil und passsicher, wenn er die Konfidenz dafür hat. Also und den haben wir jetzt fest verpflichtet für einen relativ geringen Preis. Transfermarkt sagt 300.000 bei einem Marktwert von 1 Million. Das wäre schon ein guter Deal. Ja. Und ja, das ist die zweite Festverpflichtung. Das ist auch insofern kein neuer Spieler, aber ein sehr wichtiger Spieler, dass wir den haben erhalten können, weil der wirklich ziemlich viel Stabilität auch ausstrahlt.
Okay, jetzt sind wir auch schon bei den Neuzugängen. Lass uns doch erstmal zu den Neuzugängen kommen und dann vielleicht zu den Abgängen. Sag doch nochmal so, vielleicht deine Top 3 Neuzugänge, wer da jetzt wichtig ist, weil einige von denen haben ja auch schon gegen Aue gespielt, ne?
Jo, also das ist relativ einfach sogar. Da hätte ich sagen, Marvin Stefaniak, Herbert Nielsen und Maggie Maffrey. Da fangen wir mal beim Stefaniak an, der hat gegen Aue, finde ich, der beste Mann auf dem Feld. Den kennt man ja auch schon in der zweiten Liga. Mhm. Der hat ja vor ein paar Jahren bei Dresden für große Furore gesorgt und war dann zeitlang echt gefragt in der Bundesliga und hat dort aber nie den Durchbruch geschafft und hat auch eine Laie zu einem komischen Verein irgendwo östlich von Fürth, nördlich von Ingolstadt gehabt. Und es war auch nur ein halbes Jahr und da konnte er sich nicht so ganz festbeißen. Und jetzt ist er halt bei uns 2 Jahre geliehen plus Kaufoption. Was halt auch erstmal heißt, dass für ihn, dass das sicher ist, dass er erstmal hier 2 Jahre hat, wo er sich sicher und fest darauf einstellen kann. Und wenn die, je nachdem, wie hoch die Option ist, kann er ihn auch weiter verpflichtet werden. Und der war wirklich sehr gut. Man hat schon gesehen, der hat eine gute Schusstechnik, der ist technisch gut, der kämpft und der hat einen Freistoß an die Latte geschossen, der sehr unglücklich nicht rein ist. Und das kam halt jetzt nach dem ersten Wettbewerbsspiel, nach, ich glaube, fast einem Jahr ohne Spielpraxis. Und wenn der das Level halten kann oder sich steigern kann und ein bisschen eingespielt wird, dann ist der, glaube ich, einer der besten Neuverpflichtungen, die wir hatten. Harvard Nielsen, den haben wir erst 2 Tage vor dem Spiel gegen Aue geholt. Von daher hat er da zwar eingewechselt, aber man hat ihm schon angemerkt, dass er noch ein bisschen fremd war in der Mannschaft. Der ist Stürmer, den kennt man ja auch schon in der zweiten Liga. Der war ja vor ein paar Jahren in Braunschweig, ähnlich wie Stefaniak in Dresden. Als relativ junger Spieler mal sehr gut und sehr gefragt. Und der hat auch den Durchbruch in der ersten Liga nicht so richtig geschafft und ist jetzt zu uns festgewechselt. Die Ablöse, da weiß man noch nicht so viel darüber. Und der ist jetzt unser zweiter Mittelstürmer und kann auch auf den Außen- und im offensiven Mittelfeld spielen. Und das ist eine sehr wichtige Verpflichtung, weil wir hatten bisher nur den Caterell,
Genau,
der.
der ja auch super wichtig für euch ist. Ich glaube, letzte Saison 10 Tore, ne?
Ja, genau. Der aber halt auch den Druck hatte und die einzige wirkliche Spitze war. Und zum Glück ist der quasi nie ausgefallen, nur einmal mit einer roten Karte, die er auch redlich verdient hatte, ehrlich gesagt. Aber wir hatten einfach keine zweite Option wirklich und haben jetzt endlich eine zweite Option. Und was man bei Cater auch sehr gemerkt hat, ist, dass er in der Hinrunde letztes Jahr einen guten Vorteil hatte, weil wir die Spiele nicht gekannt haben. Aber irgendwann so mit der Winterpause, wenn dann die Mannschaften das zweite Mal gegen ihn spielen, hat man halt gesehen, jeder Mensch weiß, dass unser Offensivspiel nur auf ihn ausgerichtet war. Und wenn du ihn ausgeschaltet hast, dann waren wir relativ, naja, planlos.
Das heißt, also ich sehe, dass noch mehr Stürmer bei euch drin sind, dass die aber keine große Rolle spielen, ne? Steiniger, Parker und Zahn, oder ist das
Also
so?
Steiniger und Parker sind quasi aussortiert und warten darauf, dass sie einen Abnehmer finden.
Ah ja, okay.
Und Benne Zahn, der ist dieses Jahr von der U23 von Schalke gekommen, der ist halt so ein Perspektivspieler, da hat man in ihm anscheinend was gesehen im Scouting, der soll auch in der zweiten Mannschaft noch mitspielen. Und der ist einer, den will man noch ranführen und da will man schauen, ob der das Potenzial hat für die zweite Liga. Das war wahrscheinlich eine sehr billige Verpflichtung. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der auf Transfermarkt nicht als Neuzugang draufsteht, aber naja, er ist auf jeden Fall auch neu gekommen, dieses Jahr von Schalke. Und bei dem wird sich noch zeigen, wie sehr er in der ersten Mannschaft eine Rolle spielt. Ansonsten sind es halt diese 3 Spieler als Stürmer. Und Marvin Stefaniak ist ja rechts außen vor allem. Und der hat halt eine Seite belebt, die vorher auch eher weniger gefährlich war. Und insgesamt haben wir halt durch diese 2 Transfers sehr viel einerseits Variabilität dazu gewonnen und andererseits, ich denke, auch an Torgefahr, weil Stefaniak hat schon angedeutet, dass er gefährlich fürs Tor ist, auch wenn er noch kein Tor geschossen hat. Und insgesamt hoffe ich, dass wir da deutlich weniger einfach auszurechnen sind und damit auch deutlich weniger einfach auszuschalten. Weil wir einfach mehr variables Kombinationsspiel machen können durch andere Spieler und bessere Spieler.
Ja, okay.
Und der dritte ist der Mergi Maffray. Auch den kennt man einigermaßen.
Den kennt man.
Der war ja auch kurze Zeit bei einem Verein, den ihr nicht so toll findet.
Ja, der hier um die Ecke ist, genau.
Ja, genau, den finden wir aber auch nicht so toll. Haben ja auch noch so eine Geschichte mit denen. Da sind wir uns da relativ einig, dass wir diese kurze Geschichte aus dem seinem Lebenslauf auch streichen.
Bleiben wir mal bei Ingolstadt, ne? Da ist er ganz hergekommen, zuletzt.
Das Willen ist ja auch nicht besser.
Für dich nicht.
Nee, bleiben wir mal bei, wo war der? Ich glaube, irgendwo in Griechenland war er kurz.
Naja.
Aris. Ich meine, ja genau, Aris Saloniki. Ja, aber der war ja auch schon vor 5 Jahren bei uns und ist mit uns aufgestiegen und in der ersten Liga gewesen. Und der ist halt ein Spieler, der ist einerseits, der ist ein wirklich guter Verteidiger auch und hat ja auch also die erste Elf gespielt gegen Aue. Aber der hat halt auch für die Mannschaft eine richtig gute Rolle als Leader, als Teamspieler und der ist halt auch in Fürth immer sehr verwurzelt gewesen, auch in der Zeit, wo er woanders gespielt hat man aus seinen Insta-Stories und so öfters gesehen, dass er in Fürth zu Gast war und so. Und das Vernehmen sagt auch, dass er quasi einen Anschlussvertrag schon für die Geschäftsstelle hat und ich finde es eine schöne Sache, dass der wieder zurück ist und einfach einerseits eine Identifikationsfigur, die auch gute Leistungen auf dem Feld liefern kann, die für die jungen Spieler eine gute Führungsfigur sein kann. Ich meine, wir haben ja zwei Innenverteidiger abgegeben, um eine kleine Brücke schon mal zu den Abgängen zu schlagen, mit Malocca und Magia, die beide so um die 26, 27, 28, 29 waren und dementsprechend noch 4, 5, 6 gute Jahre drin haben. Und die sich aber beide irgendwie auch ein bisschen verändern wollten und haben dann halt jetzt mit Mergi Maffay einen, der den sehr jungen Paul Jäckel und Maxi Bauer, die 21 und 19 sind, auch Erfahrung und Tipps geben kann und halt ein besseres Bindeglied zur Jugend ist als zwei Spieler, die definitiv in ihrer vollster Zeit sind und unbedingt spielen wollen und weniger das Augenmerk auf Jugendentwicklung legen können.
Ja, wahrscheinlich ein kluger Schachzug. Und man muss natürlich auch dazu sagen, zusammen mit Marco Caligiuri irgendwie eine sehr, oder wenn nicht sogar die erfahrenste Innenverteidigung der Liga. Ob es die beste ist, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall die erfahrenste. Ne? Caligiuri, Kapitän bei euch, 35 und Maverei 33, die da jetzt auch erstmal gesetzt sind, wo dann aber, wie du sagst, ja, was du gerade sagtest, auch Jäckel und Bauer dann wahrscheinlich so als Backup fungieren, ne?
Ja, genau. Jäckel ist einer, dem traue ich auch zu, innerhalb dieser Saison schon an einer der beiden vorbeizukommen. Der ist, also wir haben ja mit Jäckel, Seguin und Stefaniak ein Wolfsburger Dreieck. Die sind alle drei aus Wolfsburg zu uns gekommen und der ist wirklich auch sehr gut. Der braucht halt noch ein bisschen Routine und Abgeklärtheit und ich denke auch genau dafür ist halt auch so ein erfahrenes Duo aus Maffay und Caligiuri wichtig, die halt 100 Bundesligaspiele haben und zig 100 Zweitligaspiele und was weiß ich noch alles, die denen halt dann auch die Tricks zeigen können, die man vom Trainer eher nicht kriegt und die man auch in der taktischen Ausbildung nicht kriegt. Und ich denke, das ist durchaus eine gute Konstellation bei uns.
Ja, gut. Kommen wir nochmal zu den Abgängen. Vielleicht, also jetzt, wir haben jetzt die drei Zugänge, die dir am besten gefallen haben, sozusagen. Nenn mir doch mal den Spieler bei den Abgängen, wo du auch eine Träne verdrückst, dass der weg ist.
Da mache ich mich bei den Mitfans wahrscheinlich weniger beliebt, aber ich denke derzeit David Atanga. Wir haben drei Innenverteidiger losgekriegt quasi und mit David Atanga und Fabi Rese auch zwei Außenspieler. Und bei uns in der Fanbasis war eher Fabian Rese relativ beliebt, weil er halt ein sehr kampfbereiter Spieler war, der sehr viele Meter gegangen ist, aber relativ ineffektiv war. Und wir haben halt auch David Atanga an Kiel verloren, die dem Vernehmen nach das fünffache Gehalt ihm zahlen, das wir ihm hätten zahlen wollen.
Oha, okay.
Und das war halt ein Spieler, der ist halt, ich meine, man kennt das ja aus Deutschland, das sind immer sehr taktisch gut ausgebildete Spieler, robuste Spieler, die sich weniger dadurch durch individuelle Klasse auszeichnen, als durch gute Taktik, gute Teamarbeit, guten Kampf. Und ich fand den David Atanga sehr gut, weil der war eben so ein Spieler, der individuelle Klasse ausgestrahlt hat, der sich relativ einfach an eben 1 gegen 1 hat durchsetzen können und eine unglaubliche Geschwindigkeit hatte. Und so einer, irgendwie fehlt uns der dieses Jahr auch noch. Und dem sein Abgang, den finde ich gar nicht so cool, während ich beim Fabi Rese sage, solche kampfbetonten Mentalitätslaufspieler, die findest du gerade in Deutschland sehr, sehr viele. Und das ist nicht so schmerzhaft, dass wir den nicht los haben, nicht mehr haben. Vor allem, weil wir mit Marvin Stefaniak ja einen von der Qualität her deutlich besseren auf der gleichen Position haben.
Okay. Ich glaube, das reicht auch zu den Abgängen wahrscheinlich. Wie gesagt, ihr habt viel Abgänge einmal durchgetauscht. Also
ja, aber wir haben vor allem haben wir tatsächlich so ehemalige Jugendspieler mit Lukas, also da Benedikt Kirsch und Lukas Gugenig waren ein paar Jahre da, die haben nie so wirklich den Durchbruch geschafft. Malocca und Magia waren die Innenverteidiger, die ich angesprochen habe. Sapai und Seguin sind ja wieder zurückgekommen. Atanga und Drese waren Laien, wo wir fest verpflichten wollten, was uns nicht gelungen ist bisher. Also bei Fabian Drese hoffen wir noch. Und Yosuke Ideguchi war, ja, der hatte ein Kreuzband, ist in seiner Leihzeit bei uns und das
ja, schwierig, ne?
Leeds wollte zu viel Geld als Kaufoption. Ansonsten haben wir vor allem tatsächlich 5 Leihspieler
abgegeben.
Ja. Und haben den Kader, denke ich, also die wichtigsten Positionen haben wir gut zusammengehalten. Ne? Von daher gibt es, denke ich, gar nicht so viele wichtige Abgänge.
Ja. Zu einem Neuzugang muss ich nochmal was fragen. Robin Kehr, der hat bei St. Pauli bis zur U15 gespielt und ist jetzt aus der U19 von Dortmund gekommen, glaube ich. Spielt der eine Rolle bei euch irgendwie oder ist das eher so, muss ich jetzt mal ran, wird jetzt quasi rangeführt an die zweite Liga?
Ich denke aktuell, also er hat letzte Woche bei der U23 gespielt und da auch die getroffen. Ich denke, man wird ihn wohl erstmal die ersten paar Wochen in der zweiten Mannschaft spielen und dann langsam an die erste ranführen. Ich traue dem Jungen aber durchaus zu und man hat ihm auch mit der Nummer 7 eine Rücknummer gegeben, wo ich jetzt sage, okay, das ist keine Nummer, die man einem gibt, der, wo man nur schaut, was macht er irgendwann mal.
Nee, ja klar, ich meine, die 7 ist ja auch legendär und sagenumwoben, ne? Also
Genau.
das.
Und ich denke, der ist mit 19, tut man dem auch gut, weil der hat ja bisher U19 gespielt und tut man dem auch gut in der Regionalliga mal ein bisschen an die Kampfhärte des erste Mannschaftsfußballs zu gewöhnen. Und ich denke, dass der irgendwann durchaus diese Saison schon auch den Schritt auf die Bank oder in die Rotation zur ersten Mannschaft schaffen könnte.
Okay, werden wir weiter beobachten. Ich möchte nochmal zu eurem Trainer kommen, der auch ja, ein bisschen länger da ist als unser neuer Trainer Jos Luhukay, aber auch so relativ, ja, erst eingestiegen ist im Frühjahr, ne? Also der ist naja, im Februar gekommen. Was macht der denn so anders, der Stefan Leitl, im Gegensatz zu Damir Buric?
Im Grunde hat er einen komplett anderen Ansatz ans Spiel ranzugehen, weil der Buric, habe ich ja vorhin schon angeschnitten, ist ein Trainer, den hatten wir geholt, als wir nach 4 Spielen 4 Niederlagen hatten. Und der ist einer, der eher defensiv und eher die Defensive stärkt und dann schaut, wie sind die anderen drauf. Dann lässt man die anderen das Spiel machen und kontert sich durch quasi. Und kreiert diese ominösen Umschaltsituationen im modernen Fußball. Und es war halt eine sehr defensive Spielart und Weise. Und dass die vor allem darauf baute, dass man die Defensive stabil hält. Und das hat am Ende nicht mehr geklappt, deswegen hat man sich auch getrennt. Das habe ich auch schon hier ein, zweimal dargelegt. Und der Stefan Leitl ist ein Trainer, der will offensiven eigenen Fußball spielen und der will dem Spiel quasi seinen Stempel aufdrücken. Und der spielt auch unter anderem mit Pressing und Gegenpressing und mit viel offensiven Kombinationen. Der stellt auch offensiv auf, wie auch zum Beispiel gegen Aue. Und ich persönlich finde das eine viel, viel schönere Art, an den Fußball ranzugehen. Man will das Spiel gewinnen und nicht verhindern, es zu verlieren quasi. Und es wird
Ja.
sich zeigen, wie erfolgreich man mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga sein kann, weil es ja leider eine doch sehr kampfbetonte Liga ist. Aber ich persönlich denke und hoffe, dass das durchaus einige Erfolge zeigen kann, wenn man die Neuzugänge jetzt einigermaßen integriert und eine Torgefahr wieder ausstrahlen kann, die uns letztes Jahr da doch, wie gesagt, abhanden gekommen ist. Dass dieses Konzept durchaus erfolgreich sein kann, hat man auch schon in der letzten Rückrunde gesehen, wo man zum Beispiel beim HSV, Entschuldigung, muss ich ihn schon wieder erwähnen, das Spiel quasi dominiert hat gegen den großen HSV beim HSV. Und dann das Spiel erst dann gekippt ist, als Julian Green eine gelb-rote Karte bekommen hatte und der HSV dann eine Überzahl hatte. Und auch sonst war das oft, man hat gesehen, dass man sich aus Situationen spielerisch auch befreien will und Sachen kreieren will. Und ich persönlich denke und hoffe, dass man zumindest ein bisschen mehr Freude daran hat, unser Spiel zu sehen, als in der letzten Saison unter Damir Buric.
Ja, ich höre da so ein bisschen Parallelen raus, auch zu Luhukay, der ja auch ja, jedenfalls mit der Aussage angetreten ist, wesentlich offensiver und ein bisschen mehr mit Feuerwerk zu spielen. Momentan ist es, glaube ich, noch so eine Findungsphase, Konsolidierungsphase vielleicht und so ein bisschen, so ein paar Steinchen umdrehen und gucken, was da noch geht. Also auf jeden Fall spielt er schon mal bei uns jetzt auf jeden Fall so mit diversen Nachwuchsspielern, Jugend- oder jungen Spielern, die jetzt glaube ich, bei Kocinski nicht so auf dem Zettel gewesen wäre, spielt er so ein bisschen, ja, also die nimmt er rein, hat man ja auch gesehen, Conte hat das Tor gemacht und so weiter. Hört sich ähnlich an, finde ich, und könnte auch dafür sprechen, dass das morgen ein sehr interessantes, unterhaltsames Spiel werden könnte.
Jo, ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich habe, wie gesagt, das Spiel in Bielefeld gesehen. Also bei Auswärtsfahrern und auch mir verhasste Montagabendspitze ist ja leider eine sehr gute Spielzeit, um die Spiele einfach mal anzuschauen.
Ja, stimmt.
Und mich hat das Spiel, wie auch dich, sehr an Aue erinnert und ich bin sehr gespannt drauf, ob St. Pauli daheim dann auch so passiv agieren wird wie gegen Bielefeld. Weil ihr hattet ja auch 5 eigene Schüsse nur. Das waren ja noch nicht mal
Ja.
Schüsse ins Tor. Und ich bin gespannt, ob das auch so wird. Und zweitens, ob wir dann auch tatsächlich das Spiel auswärts dann so machen können oder ob St. Pauli, wie du gesagt hast, unter Lukai dann den Heimfans im Heimauftrag dann vielleicht doch was bieten will auch und nicht einfach nur den Punkt mitnehmen.
Also vieles spricht dafür, dass das eher so ein sehr offensives Ding von St. Pauli wird. Nach dieser Pressekonferenz am Wochenende, wo die Spieler erstmal rund gemacht hat, dann kam das Bielefeld-Spiel, was fast erfolgreich bestritten worden ist. Und er auch immer wieder erwähnt, dass die Fans da sind. Man merkt, dass das jetzt irgendwie auch in den nächsten Wochen eine Einheit werden kann. Ich habe das Gefühl, der will die morgen sofort auf seine Seite bringen mit seiner Spielweise, die er da in die Mannschaft bringt. Deswegen glaube ich, wird das nicht sehr defensiv sein morgen. Also das würde irgendwie nicht passen, glaube ich. Würde irgendwie nicht passen. Und ich glaube auch, er ist in der Lage, halt von Spiel zu variieren in der taktischen Aufstellung tatsächlich.
Muss er ja auch, weil du kannst natürlich versuchen, auch in jedes Spiel so reinzugehen, also dass du selbst dominant bist, aber dann kann es ja halt auch passieren, dass du hoch verlierst, theoretisch. Ich würde mich sehr freuen, wenn St. Pauli offensiv spielt, weil das, wenn zwei Mannschaften offensiv spielen und denken, dann spricht das meistens für ein sehr schönes Spiel. Das ist immer sehr interessant anzuschauen. Das sind dann immer die Spiele, wo sich einige Taktikfans ein bisschen die Haare raufen, wo aber einfach mal was abgeht. Und das freut mich immer sehr, auch auf der Tribüne. Und ich verliere auch lieber 3-5 als 0-2 in so einem Spiel. Aue.
Ja. Also ich bin auch schon richtig voller Vorfreude. Ich war die ganze Sommerpause eher verhalten. So, die Vorfreude kam gar nicht so auf. Aber nach dem Spiel in Bielefeld bin ich jetzt wirklich groß und bin ich wirklich gespannt, was das morgen Abend für ein Spiel wird. Also bin ich wirklich, also freue ich mich drauf tatsächlich. Ja, wo wir schon beim Spiel sind. Du wirst ja in Hamburg sein. Wie wirst du anreisen? Wie reisen die organisierten Fans an? Wie viele Karten sind weg? Weißt du da was irgendwie?
Jo, also ich fahre mit dem ICE über Hannover von hier aus. Die organisierten Fans fahren wahrscheinlich immer einfach mit dem Bus. Und ansonsten, das sind jetzt für St. Pauli-Fans geringe Zeiten, 400 Auswärtskarten verkauft worden.
Ah ja.
Das ist einfach wahrscheinlich damit zu begründen, dass gerade dieses Wochenende beginnt in Bayern die Sommerferienzeit. Und es ist halt ein Spiel Freitagabend um 20.30 Uhr. Ne? Okay. Ich meine, bis jetzt sind die Spiele in Hamburg immer so die Spiele gewesen, wo die Familien auch mal auswärts fahren, wo man sagt, wir machen Familienurlaub in Hamburg, einen Wochenendsausflug, da fahren wir Samstag früh hin, schauen das Spiel an und sind am Sonntag in der Stadt unterwegs und fahren dann heim. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn das Spiel Freitagabends ist.
Das spricht ja fast dafür, dass dann irgendwie dann der Auswärtsblock auch verkleinert wird und eigentlich müssten dann ja auch noch mehr Karten für St. Pauli erhältlich sein. Hatte ich jetzt nichts von gelesen, aber müsste ja so sein, meines
Erachtens. Ne? Interessant, weil ich habe nämlich tatsächlich, das war ja letztes Jahr schon so, dass unser Gästeblock halbiert wurde, weil ich denke, das ist auch ein bisschen das Verschulden von zum dritten Mal dem HSV, dass es halt zwei Auswärtsspiele im Norden in Hamburg gibt. Und ich meine, klar, in Fürth gibt es so eine gewisse Grundsympathie für St. Pauli und auch eine gewisse Grundantipathie gegen Hamburg, gegen HSV. Aber ich denke halt trotzdem, der gewöhnliche Fürther, der jetzt nicht so im St. Pauli-Hamburg-Ding drin ist, der nimmt dann halt die Auswärtsfahrt mit, wo die Spielverhandlung ein- oder zweimal gegen den großen HSV in der Liga spielt, während wir halt jedes Jahr eigentlich auf euch treffen, weil St. Pauli und Fürth die Zweitliga-Dinos aktuell.
Richtig, somit. Genau. Also ihr ja, glaube ich, 31 Saisons, ne? Und wir jetzt auch schon 9 in Folge wieder. Also
genau, Bochum gibt es dann noch, die aktuell Zweitliga-Dinos sind, die haben aktuell 10 in Folge.
Ja, aber ja, ist auch verständlich natürlich, wenn man sagt, okay, der HSV ist da irgendwie und wenn ich da einen Sieg mitnehme, ist er natürlich irgendwie auf Lebenszeit gesehen dann der spektakulärere wahrscheinlich.
Ja, genau, und vor allem, wenn man auch davon ausgeht, dass man nicht so oft gegen den HSV spielt.
Ja, naja, klar.
Und das sind halt alles so Faktoren und trotzdem ist ein bisschen wenig ist schon, wenn wir die letzten Jahre öfters mal mit 1000 Fans nach Hamburg gefahren sind, aber Mai machst du ja auch nichts. Die Sache mit dem Auswärtsblock ist interessant, weil ich hatte, nachdem wir letztes Jahr schon halbiert waren, das war so ein Spiel Ende Dezember, wo wir auch nur 600 Fans, glaube ich, dabei hatten. Und da war der Gästeblock ja halbiert. Und weil das so war letztes Mal, hatte ich dieses Jahr schon eine Mail ans Ticketing bei uns geschrieben und gefragt, ob das dieses Jahr auch so ist. Weil mich ärgert das immer ein bisschen, wenn der Gästeblock so halbiert ist, weil dann kann ich weniger sehen, weil ich dann immer mich nicht taktisch weg von den Fahnen stellen kann.
Okay.
Und das ist das, die Aussage war durchaus, dass der Gästeblock auch dieses Jahr wieder halbiert wird. Deswegen überrascht mich ein bisschen, dass bei euch keine neuen Tageskarten verkauft sind. Ich weiß allerdings nicht, wie euer Tageskartenverkauf bei Vorverkauf statt war, ob das vielleicht da schon klar war.
Also normalerweise, ich weiß nicht, ich lese ja immer eigentlich relativ viel um den Verein, auch die offiziellen Nachrichten und so weiter. Und das, also heute habe ich noch nicht gelesen, aber bis gestern Abend habe ich davon nichts gehört. Also, aber vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen. Wir werden das sicherlich morgen auf Twitter als Reaktion bekommen. Da sind ja unsere Hörer immer ganz, ganz toll und dann auch Feedback zu geben, wenn irgendwas nicht ganz klar ist oder vielleicht sogar falsch besprochen worden ist.
Jo, und vor allem, wir werden es, wenn wir, jeder, der im Stadion ist, wird ja sehen, wie dann der Gästeblock aussieht und ob das dann, ob dein Block daneben
klar
leer ist, ob das braune Fans sind, oh, das ist eine schlechte Umschreibung, ob das braun-weiße Fans sind oder ob das weiß-grüne Fans sind.
Ja, ich von meiner Warte aus da habe immer eine sehr gute Sicht schräg rüber auf den Gästeblock. Ich werde es dann auf jeden Fall sehen. Schauen wir mal, was das wird. Ich glaube, ja, wir hatten beide schon gesagt, so wir könnten uns vorstellen, dass das sehr offensiv wird. Willst du noch einen Tipp abgeben für morgen oder hast du ein Wunschergebnis? Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir den Aussatz. Ich hatte noch nie ein Millern-Torjahr und ich fahre seit Jahren jedes Mal hoch und habe noch nie gewonnen.
Ja, wir haben eine ganz gute Serie zu Hause gegen euch. Aber das ist generell so. Also ihr habt eine gute Serie zu Hause gegen uns und andersrum haben wir eine gute Serie zu Hause gegen euch. Also die jeweiligen Heimmannschaften gewinnen eigentlich momentan in den letzten Jahren immer ihre Spiele. Ne?
Ja, genau. Das eine Auswärtsspiel, was wir vor ein paar Jahren mal bei euch gewonnen haben mit 1 und da war ich natürlich gerade nicht da.
Ja, siehst du.
Also von daher, nachdem ich da bin, gehe ich mal von aus, ihr gewinnt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es ein Spiel ist, wo ich danach denken kann, scheiße, zwei Niederlagen.
Ist dann schon ein Fehlstart ein kleiner für euch, ne? Wäre das?
Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Niederlagen einfährt. Wenn ich jetzt sage, zwei Niederlagen gegen Aue, die total eklig spielen und gegen St. Pauli, die sehr offensiv spielen und wo man dann das Spiel vielleicht unglücklich 1-0 oder 3-2 oder so verliert. Oder ob man jetzt, wie letztes Jahr bei euch oder das Jahr davor, relativ dramatisch untergeht mit 2-0 oder 3-0, die eigentlich höher hätten aussehen können. Denke ich aber trotzdem, dass es ein schönes Spiel sein könnte, auf das ich mich auch schon freue und tippe mal ein optimistisches 4-2 für uns.
Gut, schönes Schlusswort von dir. Ich tippe heute auch einfach mal und ich sage, es wird ein 3-1 für uns. Ich hoffe, dass wir da den Wind vom Montag mitnehmen und dass wir einfach mal einen guten Start hinlegen und ein bisschen Ruhe in den Verein kommt und jeder auch sieht, dass mit dem bestehenden Spielermaterial dann auch gut zu arbeiten und erfolgreich zu arbeiten ist. Das würde ich mir wünschen und ja. Insofern, Danny, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir erstmal eine gute Reise, gute Abreise Samstag. Hab einen guten Aufenthalt und ja, vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne. Bis dann.
Wir hören uns dann in der nächsten Woche und quatschen über das Spiel dann danach. Und ja, den Hörerinnen wünsche ich ein angenehmes Spiel morgen Abend, 20.30 Uhr, super Fußballzeit Freitagabend. Das Wetter wird auch mitspielen, es sind Turbo-Jugendtage auf dem Kiez, kommt zum Spiel, geht danach weiter, geht raus. Ich glaube, es wird echt nett. Also, bleibt gesund und macht's gut, wir hören uns demnächst. Ciao, ciao.
Servus.